Hacke liest den zweiten von insgesamt 8 Auszügen aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Der Impuls zum Schreiben kam in diesem Fall von außen. Axel Hacke sollte einen Zeitungsartikel schreiben über die Heiterkeit und das zu einem Zeitpunkt, als es ihm selbst gar nicht gut ging. Der Wunsch, ein heiterer Mensch zu sein, beschäftigt Axel Hacke spätestens seitdem, aber ihn zu realisieren ist schwierig. Schlechte Nachrichten von überall her und vor allem das Gefühl, machtlos zu sein angesichts dieser Lage. Die Apokalypse kommt einem überall entgegen, auch in einem Song des alten Johnny Cash.
Wie oft habe ich in den vergangenen Jahren den Weltuntergang kommen sehen? Wie viel Zeit habe ich mit der Beschwörung des Schlimmsten verbracht? Einmal, 2017, ich erinnere mich genau, weil ich dann am Tag darauf eine meiner Kolumnen darüber geschrieben habe, machte ich den Fehler, vorm Einschlafen eine Spiegel-Titelgeschichte über Donald Trump zu lesen. Entsprechend war die Nacht. Miserabel der Schlaf, finster die Träume. Frühmorgens hielt ich aufrecht im Bett meiner Frau einen Vortrag über das bevorstehende Weltende, verursacht durch den Donald. Später standen wir in der Küche. Meine Frau, unsere damals 12-jährige Tochter und ich. Einer unserer Söhne rief an. Meine Frau sprach mit ihm. Offenbar erkundigte er sich nach meinem Wohlergehen, denn sie sagte irgendwann, ich glaube sogar lächelnd, »Papa, geht es nicht so gut. Er hat heute Morgen schon vom Weltuntergang gesprochen.« »Weltuntergang?« rief die Tochter erschrocken. »Aber ich habe doch noch gar kein Abitur.« Nun hat sie es längst und die Welt ist immer noch da. Aber unsere Angst vor dem Untergang auch. Tags darauf im Büro suchte ich Johannes Frieds Dies Irae, eine Geschichte des Weltuntergangs, aus dem Regal. Im Grunde verbrachte ich den Tag damit, mich selbst über die Apokalypse zu unterrichten, nun jedoch in anderer Form, über Vorhersagen nämlich, die nicht wahr wurden, Ängste, die vergeblich waren, Katastrophen, die nie geschahen. Das ist erstmal ganz tröstlich, zu verstehen, dass eine der wichtigsten Konstanten in der Geschichte der Menschheit der vergebliche Glaube an den Doomsday ist. In immer neu variierten Erzählungen, Prophezeiungen, Weissagungen, Romanen, Sachbüchern, Liedern, Gedichten. Dass wir also offensichtlich gar nicht anders können, als unser eigenes Verschwinden zu ahnen, es zu fantasieren und auszumalen. Es steckt uns in den Knochen. Über Jahrhunderte hinweg haben wir uns immer wieder das Armageddon vorgestellt. Von Dürer bis Roland Emmerich, von Rubens bis Frank Schätzing. Ein Erbe des Christentums, das lange nicht ohne Weltgericht auskam. Ich war also tags zuvor morgens aufrecht im Bett sitzend eine Art Opfer der menschlichen Mentalitätsgeschichte gewesen. Denn es könnte sein, dass es in der Geschichte nur selten Zeiten gegeben hat, in denen man einen Text über den Begriff Heiterkeit nicht mit den Sätzen aus dem zitierten Text Schmidts hätte beginnen können. Ist dies eine Zeit, in der die Heiterkeit am Platz ist? Das würden wohl die meisten Menschen verneinen. Und es hilft vielleicht, sich ernstlich bewusst zu machen, dass wir tatsächlich seit so langer Zeit vom Fluch des Armageddon verfolgt werden. Wie soll man es anders sagen? Allerdings, nur in den sogenannten westlichen Ländern kennt man diesen Gedanken, der nicht nur das Ende der Menschheit bedeutet, sondern wirklich den Untergang von allem und jedem, Erde samt Mann und Frau und Maus. In Japan, China und anderswo ist das unbekannt. Zwar gibt es in vielen Religionen Vorstellungen von einer Endzeit, aber nicht in Form der Komplettvernichtung. Fried, der Historiker, hat in Dies Irae genau nachgezeichnet, wie die Panikfantasie über Jahrtausende weitergetragen worden ist. Sie hat sich vom Christentum irgendwann emanzipiert, hat die Aufklärung überstanden, ist zu manchen Zeiten wacher geworden, dann wieder eingeschlafen. Aber sie war immer da, manchmal mehr, manchmal weniger. Der Glaube, in dessen Zusammenhang der Untergang überhaupt erst gepredigt wurde, ist den meisten von uns verloren gegangen. Die Angst vor dem Sturz ins Nichts aber ist geblieben. Vielleicht stand am Anfang der Menschheit in unserem Teil der Erde sogar diese Angst und man hat sich den dazu passenden Glauben gezimmert? Irgendwie scheint hierzulande, so Fried, aller wissenschaftlichen und technischen Rationalität zum Trotz nicht nur Angst, sondern eine versteckte, doch unstillbare Sehnsucht nach dem Ende zu herrschen. Eine heimliche, atemberaubende Lust am Untergang, nicht ohne Gefahr für die Psyche vieler Zeitgenossen. In einem Satz: Die menschliche Psyche hat schwerste Belastungen und Untergangsängste zu überstehen. Die Frage ist, wie machen wir das? Fried hat mal gesagt, die modernen Wissenschaften wären ohne die Vorstellung eines Weltuntergangs vielleicht nicht denkbar, weil es der Menschheit irgendwann zu blöd gewesen sei, in Schafsdärmen nach Anzeichen für den Verlauf der Zukunft zu wühlen. Dann lieber Klimaforschung, Wissenschaft, Erkenntnis. Und eventuell hilft noch etwas anderes. Sich zu erinnern, dass jener Johannes, den Johnny Cash zitiert und der seinen Text vermutlich auf der griechischen Insel Patmos schrieb, die Schrift nicht verfasste, um die Menschen zu schockieren, sondern im Gegenteil, um ihnen Hoffnung zu machen. Er richtete sich an die von den Römern verfolgten Frühchristen und sagte: Am Ende der Geschichte wird Gott euch helfen und die Bösen bestrafen. Dann wird alles gut. There'll be a golden ladder reaching down, singt Johnny Cash. Eine goldene Leiter wird herabgereicht, aber nicht für alle. Everybody won't be treated all the same. Das könnte helfen, wenn man an Gott glaubte. Und wenn nicht? Wie können wir umgehen mit dem, was tief in uns wohnt, als ein Erbe seit alter Zeit? Worin liegt unsere Hoffnung, wenn wir keine goldenen Leitern zu erwarten haben? In der Wissenschaft? In der Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu helfen? In der Einsicht, dass Krisenlosigkeit kein Dauerzustand in der Weltgeschichte sein kann, weil sie es nie war, sondern immer eine Ausnahme. In der Erfahrung, dass sich die Vernunft immer durchgesetzt hat und dem Wahnsinn der Diktatoren und Mörder, der Putins und Xi Jinpings, irgendwann ein Ende gesetzt hat und widersetzen wird? In dem tiefen Ernst, mit dem junge Menschen den Unernst, die Tatenlosigkeit, die Langsamkeit anprangern, mit denen die Menschheit ihre eigenen Zukunftsprobleme angeht? Und möglicherweise auch in der Fähigkeit des Menschen, Geschichten zu erfinden, die Hoffnung enthalten, wie eben die Johannesapokalypse, mit denen er sich erheben kann aus Grau und Grauen und vielleicht ein wenig in der Heiterkeit? Bei uns zu Hause hängt ein Bild von Jean-Jacques Sampé, dem 2022 verstorbenen französischen Zeichner. Man sieht darauf eine Frau treppab in einen Garten gehen. Die bunten Blumen dort, die leicht dahingetupften Farben der Blüten, die geöffneten Arme der Frau, ihr Lächeln, ihre Freude. Diese Zeichnung sieht aus wie nicht ganz fertig, obwohl sie es ist. Das rechteckige Papier, auf dem sie sich befindet, ist nicht ausgefüllt. Um die Szene herum sehe ich großen weißen Raum. Ich liebe das Bild. Aber warum genau? Auf vielen Zeichnungen von Sampé ist um relativ kleine Menschen ungeheuer viel Platz. Entweder dieses Weiß oder ein riesiger Strand, eine große Stadt, ein Haus mit vielen Wohnungen. Die kleinen Menschen sind immer intensiv mit dem beschäftigt, was sie gerade tun. Hängen Gedanken nach, gehen spazieren, blicken aufs Meer hinaus oder lesen einen gerade geöffneten Brief. Liegen im Schatten eines Baumes, an dem ihr Fahrrad lehnt, stricken, tanzen, legen sich Patiencen. Die Kinder spielen und immer scheinen sie in ihrem Spiel versunken und auf jene Art glücklich, wie man es nur als Kind sein kann. Das intensivste Gefühl, das ich spüre, wenn ich diese Bilder sehe, ist das der Rührung, des Berührtseins von den kleinen Leuten im großen Raum, der nie bedrohlich wirkt, sondern immer voller Hoffnung und Möglichkeiten. Man sieht sich selbst. Und an schlechten Tagen, an denen die Welt mich mit ihrem Grau und ihrem Grauen niederdrückt, ist es, als habe jemand das Rad der Zeit zurückgedreht, als zeige er mir nicht nur, wo ich falsch abgebogen bin, sondern auch, wo ich besser entlang gegangen wäre und immer noch gehen könnte, jeden Tag, wenn ich nur wollte. Jean-Jacques Sempé hatte nicht das, was man gemeinhin eine schöne Kindheit nennt. Sie war sogar ziemlich grauenvoll und auch ein wenig tragisch, hat er selbst gesagt. Der, den er Vater nannte, Monsieur Sempé, in Wahrheit sein Stiefvater, war Handlungsreisender für Fischkonserven und eingemachte Pasteten. Er vertrug keinen Alkohol, trank ihn aber oft. Schon ein Aperitif veränderte ihn erheblich, was wiederum Madame Sempé, die Mutter, so aufregte, dass es praktisch jeden Tag irrsinnige Auseinandersetzungen gab, unter denen Jean-Jacques furchtbar litt. Die Mutter warf dem Mann seine Trunkenheit vor und seine Unfähigkeit, eine bessere, einträglichere Arbeit zu finden als den öden Konservenhandel im kleinsten Maßstab. Der Mann wehrte sich, das Geschirr flog, die Nachbarn tratschten. Das Kind litt. Meine Kindheit war wirklich alles andere als lustig, sagte er später, als er berühmt war und eben Sempé. Das ist gewiss der Grund dafür, dass ich das Heitere liebe. Das ist der Weg, den Sempé weist, den der Heiterkeit. Sempés Figuren, die häufig schüchterne oder gar eingeschüchterte Wesen sind, zeichnen sich durch eine tiefe und eigentümliche Bescheidenheit aus, hat Jacques Reda geschrieben, ein französischer Dichter und Jazzautor. Sempé scheint sie lieb zu haben. Deshalb lieben wir sie auch. Und weil wir uns selbst in ihnen erkennen, lieben wir uns ein bisschen selbst, was nichts Eitles hat, sondern etwas Versöhnendes. Die Menschen sind nicht gut, sagt Sempé, aber das Gute existiert und es gibt Menschen, die daran teilhaben. Als er begonnen habe zu zeichnen, sagte er, habe er glückliche Menschen zeichnen wollen. Tatsächlich sind die Kinder, die zum Beispiel in der kleinen Nick zu sehen sind, glücklich. Toben unbeschwert, sie spielen, feiern, legen Lehrer rein, rennen jubelnd einem Bus hinterher, hintergehen ihre Eltern und wenn sie nicht glücklich sind, dann finden sie, wie Sempé gesagt hat, immer Mittel und Wege, es ein bisschen zu sein. Er sagt auch, bei einem Schriftsteller, den er für den Satz maßlos bewundere, habe er die Formulierung gefunden, der Mensch sei ein Wesen von untröstlicher Heiterkeit. Das sei absolut genial. Man kann nicht leben, wenn man nicht heiter ist. Selbst wenn alles daneben geht, gibt es noch das Heitere. Man könnte es auch Lebensfreude nennen oder Seinsfreude. Und ohne Trost, das ist man sowieso. Man ist vollständig untröstlich. Ich bin beides. Ist das nicht wunderbar? Dass man begreift, dass es etwas gibt, über das man sich eigentlich nicht hinwegtrösten kann, dass man es dennoch versucht, dass es immer wieder nicht gelingt und dann aber wieder doch. Und versteht, man kann beides sein, untröstlich und heiter, zugleich oder nacheinander, wie auch immer. Es geht nicht nur um das Ernste oder das Heitere, sondern um beides zusammen. Es geht ums Ganze. Vielleicht kann man festhalten, wenn man die Sache ernsthaft betrachtet, ist unser Leben ohne Heiterkeit nicht möglich. Wir wären eben sonst sehr traurig und wem würde das nützen? Und was wäre das für ein Leben? Immer traurig? Retten würde es uns nicht. Nun, einige weitere Fragen. Wie macht man das, heiter zu sein? Was heißt das genau? Was kann man tun? Wie geht man mit dem Leben um? Mit seinen Fragen an uns? Aus dem, was ich bei der Betrachtung von Tsongphés Bildern empfinde, auch aus dem, was er gesagt hat, ergibt sich einiges. Wenn es stimmt, dass man nicht leben kann, ohne heiter zu sein, dann muss ich diese Heiterkeit wichtig nehmen. Ich sollte nicht warten, dass sie um die Ecke kommt und mich befällt, sondern ich muss mich bemühen, nach ihr suchen, sie als immer vorhandene Möglichkeit des Lebens betrachten. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ich erinnere mich, dass Loriot auf die Frage, ob die Deutschen weniger Humor hätten als andere Völker, einmal gesagt hat, nein, das glaube er nicht. Sicher sei aber, sie nähmen ihn nicht so wichtig wie andere. Vielleicht ist es so mit der Heiterkeit. Fast hätte ich gesagt, man müsse sie ernst nehmen, woran man, wenn man es nicht schon wüsste, gesehen hätte, dass ich tatsächlich Deutscher bin. Ich nehme sogar die Heiterkeit ernst. Aber da ist noch etwas anderes. Die stupende Freundlichkeit, nämlich die Tsongphé den Menschen in seinen Bildern entgegenbringt, das Mitgefühl, im anderen immer erst einmal jemand zu sehen, der eine Sehnsucht hat, etwas Gutes möchte, ein gutes Leben, einen Mitmenschen also, mit dem man mehr teilt und von dem einen weniger trennt, als man auf den ersten Blick meint, der zunächst mal kein Gegner ist, der zu bekämpfen wäre, sondern nur jemand, der sich genauso wie man selbst oder ganz anders durchs Leben kämpft. Das ist nicht naiv. Es heißt nicht, dass wir nicht um das Bösartige, das Gemeine, Fiese, Dumme und Schmutzige wüssten. Es heißt nur, was Tsongphé gesagt hat. Es gibt das Gute. Es gibt Menschen, die daran teilhaben. Und vielleicht sind es mehr, als wir glauben. Mag sein, dass dies die Voraussetzung für alles andere ist. Was aber könnte dieses andere sein? Worum geht es noch bei unserem Thema? Einige Aspekte scheinen nahe zu liegen. Das Lachen, der Witz, Komik, Alkohol, Humor, Lächeln, Freundlichkeit. Ein paar andere haben möglicherweise auf den ersten Blick nicht so viel mit dem Thema zu tun. Die kleinen Dinge, die Distanz, die Selbstvergessenheit, der Trost, die freien Räume. Klingt eigenartig? Wir werden sehen. Beginnen wir mit dem anscheinend Nächstliegenden, dem Lachen. Das verbindet erstmal jeder mit dem Heitersein. Aber ist die Verbindung so ohne weiteres richtig? Mir fällt, als ich darüber nachdenke, Umberto Ecos Buch »Der Name der Rose« ein und der Film, den Jean-Jacques Annaud als Regisseur und Bernd Eichinger als Produzent daraus gemacht haben. 1986 kam er in die Kinos. Ich sehe ihn noch einmal an. Die Handlung spielt in einer düsteren, abgelegenen Benediktinerabtei im kalten und grauen Norden Italiens. Der Franziskanermönch William von Baskerville, Sean Connery, und sein Atlatus, der Novize Adson von Melk, gespielt von Christian Slater, treffen hier ein, um an einem Disput mit Abgesandten des Vatikans teilzunehmen. Es soll, wie man hört, als diese Debatte beginnt, um die von der Christenheit voller Ungeduld erwartete Antwort auf die quälende Frage gehen, waren sie sein Eigentum oder waren sie es nicht, die Kleider, die Christus am Leibe trug? Das ist am Ende Nebensache. Der Disput wird ohnehin abgebrochen. Denn William und Adson sind kaum angekommen, mit einer Serie von mysteriösen Todesfällen unter den Mönchen konfrontiert, die sich, beide ermitteln wie Sherlock Holmes und Dr. Watson, als Serienmorde herausstellen, welche nach dem Auffinden der zweiten Leiche unter den Brüdern zu einer Massenpsychose führen. Einige Umstände weisen nämlich Parallelen zur Johannesapokalypse auf. Naja, Parallelen. In diesem Fall wird ein Toter in einem Bottich mit Blut gefunden. Weil es in der Johannesapokalypse nach dem Erklingen der zweiten Posaune heißt, die See wurde ein Meer von Blut, ruft einer, und siehe da, hier ist Blut, und fährt fort. Und wenn erschallt die dritte Posaune, wird ein brennender Stern in die Wasserströme herabfallen. Im Grunde sind also die einzigen Parallelen das Wort Blut und dann noch ein Hagelsturm. Aber das reicht, damit sich die Benediktiner betend in eine Weltuntergangspanik hineinsteigern. Johnny Cash hätte seine Freude daran gehabt. In Wahrheit aber ist im Turm der Abtei ein Werk von Aristoteles verborgen, sein zweites Buch der Poetik. Im ersten hat er sich mit der Dichtung beschäftigt, der Tragödie und dem Epos vor allem. Im zweiten, jedoch verschollenen Band, soll es um die Komödie gehen, das Lachen und das Lächerliche, die Heiterkeit. Dieses Buch kennen wir nicht. Seine Existenz wird seit eh und je nur vermutet. Umberto Eco hat daraus einen Roman gemacht, in dem diese Poetik 2 eben in der Abtei liegt, verborgen. Und dabei sollte es nach dem Willen des blinden Mönchs Jorge de Burgos bleiben. Er glaubt, wenn die Menschen erführen, dass sie lachen könnten und dürften, wäre die Macht des Glaubens erschüttert, bedroht und gefährdet. Und das werde sein Ende sein, also das des Glaubens. Da haben wir den Mörder. Gemach. Weit vorm großen Finale kommt es zum Zusammentreffen von William und Jorge in der Bibliothek. William hatte ein Buch entdeckt, dessen Illustrationen einen Esel als Lehrer der Bischöfe, den Papst als Fuchs und den Abt als Affen zeigten. Daran hatte einer der Mönche gearbeitet. Plötzlich läuft eine Maus durch den Raum. Einer kreischt vor Schreck, alle anderen lachen. Und es erscheint, als William noch blättert, das scheußliche, von Fanatismus verzerrte Gesicht des blinden Jorge. Er spricht: Das Lachen ist ein teuflischer Wind, der die Gesichtszüge aufs Unnatürlichste verzerrt und die Menschen wie wilde Affen aussehen lässt. Ehrwürdiger Jorge, kontert William milde lächelnd, Affen lachen nicht. Lachen ist eine Eigenart des Menschen. So wie die Sünde, ruft Jorge, Christus hat nicht gelacht. Können wir da so sicher sein? Es steht nichts in der Heiligen Schrift darüber, dass er es je tat. Dann behauptet Jorge, der zweite Band der aristotelischen Poetik sei nie geschrieben worden. Diese Lüge entlarvt William. Am Schluss stehen Adson und er in der so geheimen wie riesigen Bibliothek im Turm der Abtei vor Jorge de Burgos mit dem einzigen Exemplar der Poetik 2. Jorge hat, so stellt sich heraus, die Seiten des Buches vergiftet. Jeder, der eine berührt, stirbt eines qualvollen Todes, zumal sich die Mönche beim Umblättern oft auch die Finger mit der Zunge benetzen und so das Gift in sich aufnehmen. Was ist so beunruhigend daran, wenn Menschen lachen, fragt William. Und der Blinde ruft, Lachen tötet die Furcht, und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer keine Furcht vor dem Teufel hat, der braucht keinen Gott mehr. Natürlich, so sagt er, würden die einfachen Leute in ihrem Alltag immer lachen. Aber was geschieht, wenn die Gelehrten aufgrund dieses Buches behaupten, es sei erlaubt, über alles zu lachen? Können wir auch über Gott lachen? Also werde ich das, was nie hätte gesagt werden dürfen, nun für ewig verschließen im Grab meines Körpers. Spricht es und beginnt die Seiten aufzuessen. Wobei ihm zu Hilfe kommt, dass die Bibliothek bald in lodernden Flammen steht. Flammen, die das noch erhaltene, restliche Buch, auch Jorge und damit die in Jorges Körper schon enthaltenen, vergifteten Seiten, alle anderen Bücher und den Turm selbst verschlingen. William von Baskerville rettet aschegeschwärzten Gesichts einige kostbare Werke aus dem Feuer, nicht jedoch den 1000 Jahre alten Aristoteles, der damit für immer verschwunden ist. Tatsächlich dreht sich Eccos Roman um eine Frage, die im Mittelalter eine uns heute nicht mehr vorstellbare Rolle spielt. Soll und darf der Mensch lachen oder nicht? Im Christentum wurden die Haltungen zweier antiker Philosophen wieder aufgenommen. Aristoteles vertrat, wie wir gesehen haben, die Auffassung, das Lachen sei genuin menschlich, proprium hominis. Darin eben unterscheide er sich vom Tier. Platon verurteilte das Lachen. Es gehöre zum Niedersten, das der Mensch tun könne. Er ist sozusagen der Urvater aller Humorlosen dieses Planeten. Im Mittelalter wurde daraus die Debatte, die Eco schildert, wo beherrschend wohl eigentlich die Ansicht war, der Mensch und insbesondere der Mönch solle nicht lachen, er müsse vielmehr ernsthaft sein. Der französische Historiker Jacques Le Goff hat sich mit diesem Thema in seiner Studie »Das Lachen im Mittelalter« ausführlich beschäftigt. Dass Jesus nie gelacht habe, war der Ausgangspunkt aller entsprechenden Regeln. Und weil er Gottes Sohn sei, dürfe es auch der Mensch nicht tun. Die sogenannte Regula Magistri, die Magisterregel, lange der wichtigste Kodex für mönchisches Verhalten, ging von der Prämisse aus, das Bauwerk des Menschengeschlechts ist unser armseliges Körperchen, das Corpusculum, das erbärmliche Kleid der Seele, wie Gregor der Große das nannte, als Gregor der Erste Papst von 590 bis 604, ein ausgesprochener Vielschreiber, dessen Texte im Mittelalter weit verbreitet waren. In jedem Körperlein, im Herzen nämlich, wohne die Seele, über die Fenster der Augen und das Tor des Mundes mit der Außenwelt verbunden. Und genau über diese Fenster und dieses Tor könne die Sünde nach innen gelangen. Damit ihr dies nicht gelinge, habe der Mönch das Tor zu verschließen, habe zu schweigen. Und wenn er das nicht tue, dann nur zu gewissen Stunden und mit Erlaubnis des Abtes. Und auch dann habe er sich in würdigen Worten zu äußern. Leichtfertige Späße aber, albernes und zum Lachen reizendes Geschwätz stellen wir unter ewigen Verschluss und erlauben nicht, dass der Schüler zu solchen Reden den Mund auftun darf. Das Gute müsse im Körper bleiben und ihn auch verlassen können. Dem Bösen aber seien beide Richtungen zu versperren. So werde verhindert, dass der Teufel den Körper zum Werkzeug mache. Wir sehen, mit welchen Mitteln man versuchte, das Unwillkürliche, das Wilde, Anarchische, Befreiende, bisweilen alle Regeln sprengende, zur Zügellosigkeit neigende und damit herrschaftsfeindliche des Lachens zu unterdrücken, was bisweilen zu einer regelrechten Scholastik des Lachens führte, dessen Existenz nun einmal nicht zu leugnen und dessen Ausbruch nicht immer zu bezwingen war. Weshalb auch die Mönche mit Sicherheit gelacht haben, wie Le Goff nachweisen konnte, nur eben verschämt, heimlich und mit schlechtem Gewissen. In einer vom heiligen Kolumban dem Jüngeren verfassten Regel hieß es, wer in der Versammlung, das heißt im Gottesdienst, heimlich lacht, wird mit 6 Schlägen bestraft. Wenn er laut lacht, wird er fasten, außer er hat es in einer entschuldbaren Form getan. Ludwig IX., der Heilige, der als französischer König seinen Untertanen als freundlich und witzig galt, löste das Problem in schönster Weise. Er lachte freitags nicht, eine Art Lachfasten. Wohingegen wir heute die ganze Woche lang über die mittelalterlichen Verstiegenheiten lachen könnten, dass man den Kram geglaubt hat? Vielleicht wird man in 500 Jahren aber auch über uns lachen, falls, wie gesagt, noch jemand da ist, der lachen kann und möchte.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Axel Hacke mit der zweiten Folge aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind mindestens 118 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2. Mareike Makosch aus der NDR-Nachrichtenredaktion zur Lage im Erdbebengebiet.
Das komplette Ausmaß ist noch nicht klar. Also man weiß zum Beispiel nicht, wie viele Menschen aktuell noch vermisst werden. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen und tausende Helfer in die Erdbebenregion geschickt. In mehreren Orten ist der Strom ausgefallen und die Wasserversorgung ist unterbrochen. Das Staatsfernsehen hat Bilder von Rettern gezeigt, die in kaputten Häusern nach Überlebenden suchen. Ein großes Problem ist die Kälte. Das Erdbebengebiet liegt in einer Bergregion und da hat es gerade zum Teil Temperaturen unter 0 Grad. Die Menschen harren jetzt im Freien aus und wärmen sich an offenen Feuern. Die Region ist bekannt für Erdbeben. Eines der stärksten in China hat es 2008 gegeben. Da sind damals rund 70.000 Menschen gestorben.
Die USA